Guten Morgen, liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte euch einladen, mit mir die Bibel aufzuschlagen, Markus-Evangelium. Wir kommen heute zum zweiten Kapitel im Markus-Evangelium, zu einem sehr wichtigen und einem Schlüsselabschnitt, der gleich zu Beginn vom Markus-Evangelium wir hier haben, der Weichen stellt und auch einiges erklärt von dem, was wir bisher gelesen und gehört haben. Zum ersten Mal bin ich konfrontiert mit diesem Abschnitt gewesen. Das sind schon einige Jahre her, da war ich noch bei den Pfadfindern, bei den baptistischen Pfadfindern. Und einmal im Jahr durften wir dann Gottesdienst gestalten. Und dann kam die Leitung und sagte, Willi, kannst du dann predigen? Und ich war dann noch sehr jung. Und wie gesagt, wir wollen ein Vorspiel machen, so ein Sketch. Und sie wollten diesen Abschnitt vorspielen. Ich möchte gleich lesen. Wenn ich erzähle, was sie vorhaben, denke ich, habt ihr schon gleich eine Ahnung, was es geht. Die haben gesagt, als Pfadfinder sollen wir ja alle Zeit bereit sein. Das ist so das Logo und die Motivation, allzeit bereit. Und sie wollten ein Tuch nehmen, vier Freunde, sich als vier Freunde verkleiden, einen Lamm auf das Tuch legen und dann durch die Reihen durchtragen. Und nach vorne bringen und dann sagen, allzeit bereit. So kreativ waren die. Und dann sollte ich über Markus 2, Vers 1 bis 12 predigen. Und das ist die Geschichte, wo die vier Freunde sich viel Mühe machen und das Dach aufmachen und diesen Gelähmten durchlassen. Und so wie gute Pfadfinder, Menschen zu Jesus zu bringen. So, das ist das Anliegen. Ich kann mich erinnern, dass ich damals schon sehr schwer getan habe mit dieser Interpretation, mit diesem Anliegen, mit dem Verständnis des Textes. Heute möchte ich euch da ein bisschen hineinnehmen in diesen Abschnitt. Ich denke, ein sehr zentraler und ein sehr, sehr wichtiger Abschnitt, der uns nicht nur erklärt, was Jesus ist, wer er ist, was er tut, sondern auch erklärt, warum er Wunder getan hat und warum all diese Dinge eigentlich geschahen, die sie geschahen. Da, lass uns diesen Text lesen. Markus Evangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein. Und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von vier getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber einige von Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, wie redet er so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass sie alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Niemals haben wir so etwas gesehen. Wir wollen diesen Text unter einigen Perspektiven anschauen. Es ist eine Fülle und es bedarf mehrmals hinschauen, weil diese vier Freunde sehr präsent sind und dieses Bild uns sehr vor Augen ist, wie das Dach aufgebrochen wird und da hinuntergelassen wird. Es ist gut, wenn wir da ein bisschen genau hinschauen. Dass Gott Gelingen schenkt, würde ich gerne noch beten. Und vielleicht stehen wir noch kurz auf. Ich danke euch. Jesus, schenke uns deine Herrlichkeit in diesem Wort. Schenke uns Einsicht in dein Wort. Schenke uns Verständnis, Herr, damit wir deine Herrlichkeit und deine Vollmacht sehen, dich darüber preisen. Herr, wir sind auf dich angewiesen. Ich bin auf dich angewiesen. Wir glauben an dich. Wir glauben an dein Wort. Wir brauchen es als unsere Nahrung. Möge es, Jesus, uns heute zur Stärkung und zum Glauben werden. Amen. Ich habe mir gedacht, ich möchte mit euch diesen Text aus ein paar Perspektiven anschauen, um nicht allzu viel zu verlieren. Zu einem aus der Perspektive einer Volksmenge, der Volksmenge, die sich sammelt, dann etwas aus der Perspektive der vier Freunde, würde ich sie mal nennen, die da den Gelähmten runterlassen, dann eben der Gelähmte selbst aus der Perspektive Jesu, auf das soll das Ganze hinführen, und aus der Perspektive der Schriftgelehrten. Diese Gruppen tauchen da auf und sie bieten uns sozusagen den ganzen Rahmen oder dieses Schauspiel, das da geschieht, also Schauspiel im positiven Sinne, dass da was geschieht, da wird uns etwas deutlich gemacht und die geben sozusagen den Hintergrund. Und da einfach ein paar Hinweise, lass uns das ein bisschen anschauen, was da eigentlich wirklich geschieht. Es vergehen einige Tage, Markus sagt in Kapitel 2, Vers 1, und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Nach welchen einigen Tagen? Hier steht eigentlich nach einiger Zeit. Die einige Zeit vergeht, weil Jesus einige Zeit an einsamen Orten verbringen musste. Als er den Aussätzigen geheilt hatte, den Verse 40 bis 45, Kapitel 1, wir uns angeschaut haben das letzte Mal, als das bekannt wurde und er eigentlich nicht das getan hat, was er tun sollte. Er sollte zu den Priestern gehen, der Aussätzige, ihnen dieses Zeugnis geben, aber das hat er nicht gemacht. Er ist rumgelaufen in der ganzen Gegend und hat gesagt, schaut nicht, ich bin gesund, ich bin rein. Er musste es allen zeigen, er musste es allen bezeugen. Es breitet sich dieses Zeugnis aus, ein Aussätziger, das ein tiefes Bild für Sünde, für Unreinheit ist. Und ein Aussätziger wird gesund und von diesem einen Jesus, und viele suchten ihn und es war ihm unmöglich, dann irgendeine Stadt hineinzugehen, weil permanent ein Aufruhr, permanent waren viele Leute da. Er kam nicht mal da hinein in die Stadt. So eine Popularität und so wuchs die Neugier über diesen Jesus. Eine große Volksmenge, viele sind hinterhergelaufen, weil sie gerne diesen einen kennenlernen würden. Was ist das? Stimmt das? Stimmt das nicht? Und haben natürlich ihre eigenen Krankheiten und ihre eigenen Sorgen und eben auch die eigene Hoffnung, vielleicht wird mir auch geholfen werden. Also wir sind in der Zeit, wo Jesu Popularität sehr groß ist. Es spricht sich sehr, sehr schnell rum. Bis nach Jerusalem hinein spricht sich rum, was dieser Jesus tut. Und eben Vers 45 in Kapitel 1 lese ich nochmal. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkündigen und auszubreiten, sodass er nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Einige Zeit verging und es beruhigte sich etwas. Und nun hatte jetzt Jesus die Gelegenheit, nach einiger Zeit, wir wissen nicht genau, wie lange es war, aber es waren jetzt nicht nur ein, zwei, drei Tage, es hat sich etwas beruhigt, sodass er wohl wieder in die Stadt hineinkommen konnte. In welche Stadt ging er hinein? Nach Kapernaum. Und er ging wieder in das Haus von Petrus und Johannes. In ihr Haus, das wir auch kennengelernt haben in den Abschnitt 29 bis 31, in dem die Schwiegermutter krank war. Es war ein Hof, ein großes Haus mit einem Tor, mit einer Tür nach außen hin und dann mit Wohnungen da drin. Jesus geht sozusagen wieder in das Haus, in dem er eine Weile eben gewohnt hatte, als er da dort war, bei Petrus und bei Johannes. Also nur nebenbei, das Dach, das gerade kaputt gemacht wird, das ist das Dach von Petrus, Andreas, Entschuldigung. Das ist das Haus von Petrus. Und ich denke, wir haben im Markus-Evangelium die ausführlichste Beschreibung von dem, was hier geschieht. Vielleicht eben, weil Petrus da sehr, sehr genau wusste, was das geschah. Das Markus-Evangelium ist ja eigentlich ein Petrus-Evangelium. Petrus als Augenzeuge und Markus schreibt ja das auf, was Petrus gepredigt hat. So haben wir ganz viele Details und auch das geschieht im Haus von Petrus, was hier passiert. Das Dach musste Petrus wieder reparieren. Oder die anderen mussten da mit anpacken. Auf jeden Fall, es ist eine große Volksmenge. Jesus ist wieder in Kapernaum. Und als er da hineinkommt, spricht sich das wieder so schnell rum, dass nicht nur ein Platz, innen drin kein Platz mehr gab, sondern auch vor der Tür kein Platz mehr gab. Heute taucht die Tür wohl mehrmals auf. Hier stehen die Menschen vor der Tür. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 33. als Jesus dann in diesem Haus beim Petrus ist, das ist so die Anlaufstelle gewesen. Da heißt es, und die ganze Stadt war an der Tür versammelt und er heilte viele an mancherlei Krankheiten und Leidenden. Also da war schon die ganze Stadt an der Tür versammelt. Jetzt heißt es in Vers 2, und sie versammelten sich viele, sodass kein Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür, während sie sich noch von der Tür viele versammelten. So gab es nicht mal einen Platz an der Tür. Es war proppenvoll. Und in die Stadt hinein, ein riesen Auflauf. So könnte man sich die Situation vorstellen. Viele, viele Menschen kamen. Eigentlich, wo wir sagen können, voll gut. Da ist doch ein Hunger da, würde man sagen. Da ist eine Bereitschaft, da ist ein Suchen, da ist ein Kommen zu ihm. Viele Menschen kommen zu Jesus. Es scheint so, dass viele ihn mögen, dass viele an ihn glauben, dass viele ihn suchen und bei ihm Hilfe wollen. Und die Mission der Erlösung der Welt scheint gut zu laufen. Ja, es spricht sich rum und viele kommen eben zu ihm. Doch das, was uns jetzt berichtet wird, gibt uns einen anderen Einblick in das hinein. Es kommen viele und ich finde es sehr bemerkenswert. Und das zeigt das Erste, was wir aus dieser Geschichte lernen müssen. Es versammelten sich viele, kein Platz mehr vor der Tür, nicht einmal eben bei der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten, die kamen, nicht das wollten. Es hat sich was rumgesprochen. Er macht Aussätzige rein. Er macht diejenigen, die Fieber haben, macht er gesund, er lässt das Fieber gehen. Er treibt Dämonen aus, die die Menschen blind oder stumm gemacht haben. All diese Dinge geschahen vorher in gewaltiger Weise und das hat sich rumgesprochen. Und mit all ihren irdischen und Nöten kamen sie zu ihm und hofften von ihm, Hilfe zu bekommen. Und er sieht die Menge und das Erste, was er tut, er lehrt. Warum? Kapitel 1, Vers 38, auch das haben wir gelernt. Petrus sagt, alle suchen dich, dann sagt er, und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Marktflächen gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte ihnen in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Das ist die Sendung, das ist sein Verständnis, predigen, lehren. Ich muss verkündigen, ich muss das Evangelium verkündigen. Und das tut er. Jede Gelegenheit, wenn sich Menschen versammeln, die nutzt Jesus und er verkündigt. Man findet das, auch im Markus-Evangelium wird das uns nochmals begegnen. Jedes Mal, wenn ein Auflauf kam, wenn Menschen kamen, sucht er eine Gelegenheit, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Er predigt. Entweder setzt sich dann in das Boot und sagt, fahrt mich ein Stück hinaus, das sind so viele, alle müssen es hören. Immer wieder, es gibt immer wieder Situationen, sobald die Menschen kommen, das Erste, was Jesus tut, er bringt ihnen das Wort, er lehrt sie. Welches Wort? Das ist das Wort Gottes. Was ist das Wort Gottes? Wir werden es gleich sehen, das ist sehr, sehr wichtig. Er lehrt ihnen Schrift. Er legt ihnen die Bibel aus. Und das ist nicht unwichtig, weil gleich tauchen Schriftgelehrte auf, die eigentlich kundig in der Schrift sein mussten. Die eigentlich wissen müssen, was hier eigentlich geschieht, wenn sie die Schrift recht verstanden hätten. Und er lehrt ihnen, er erklärt ihnen das Wort. Er bringt ihnen das Wort. Diese Volksmenge, wie viel Glauben bei ihnen war, wird gleich deutlich. Dass aber die meisten nicht aus Glauben zu ihm kamen, weil sie erkannt haben und verstanden haben, warum die ganzen Zeichen, die er tat, warum er sie tat, worauf sie hinweisen, machen andere Bibelstellen deutlich. Ich möchte euch nur kurz zwei zeigen. Geht mal mit mir kurz ins Johannesevangelium, Kapitel 2. Johannes gibt uns da auch einen Einblick. Jedes Mal, wenn Jesus ein Wunder tat, das war sehr attraktiv, ob er heilte, ob er Essen vermehrte, ob er Wein machte, was auch immer. Das ist etwas, was den Leuten... Das hat ihnen gefallen. Da haben sie etwas davon gehabt. In Kapitel 2 hat er gerade den besten Wein gemacht, den wahrscheinlich es auf der Erde gab. Ich glaube, danach, vorher gab es nicht so einen guten Wein. Und ich sage es euch gleich, die Stelle, Johannes 2, Vers 23. Da heißt es, als er aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Welche Zeichen? Das waren jetzt das Wasser zu Wein gemacht. Und dann heißt es, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Das ist eine interessante Aussage. Es glaubten viele an ihn, heißt es. Wo wir sagen, jawohl, sie glauben an ihn. Aber Jesus vertraut sich ihnen nicht an, nicht, weil er ganz genau weiß, wer wirklich glaubt. Denn zwischen Glauben und Glauben gibt es einen Unterschied. Zwischen einem Glauben und einem Rettenglauben gibt es einen Unterschied. An Jesus zu glauben als einen Reformator, als einen Sozialmensch, der ein großes Anliegen für das Leid der Menschen hat, der eine bessere Welt schaffen wollte, der ein Reformer war, der das Anliegen zu den Menschen gebracht hat, der die Menschheit verändert hat, wie auch immer, was man mit Jesus auch verbindet. Das ist noch lang kein rettender Glaube. Dass er gelebt hat, ist noch kein rettender Glaube. Zu glauben, dass er Wunder getan hat, ist auch noch kein rettender Glaube. Viele haben geglaubt, dass er Wunder tun kann. Viele haben gesehen, weil sie auf einmal einen Wein geschmeckt haben, und gesagt, das ist ja der Hammer. Sie haben geglaubt. Wir gehen kurz zu Markus zurück und wir werden das jetzt gleich sehen. Ich denke, dass selbst diese vier Freunde, ich nenne sie mal, ich weiß nicht, ob sie seine Freunde waren, zumindest haben sie sich viel Mühe für ihn gegeben, dass selbst die nicht den rettenden Glauben hatten. Lasst uns mal das lesen. Es sind viele da und ich meine viele gekommen und die Motive sind unterschiedlicher Art gewesen. Dann heißt Vers 3, und sie kommen zu ihm, sie von diesen vielen, sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie es, das Bett hinab, wo auf dem Gelähmte lag. Und jetzt heißt es, und als Jesus ihren Glauben sah, also sie haben doch Glauben, das ist doch ein Mordsglauben gewesen, den sie da aufgebracht haben, die Mühe, die sie aufgebracht haben, all das. Überlegt mal, sie haben gerade das Dach von dem Hausbesitzer Petrus kaputt gemacht und Andreas. Sie haben einiges auf sich genommen, diesen Menschen, ob Freund, Verwandter, Bekannte, wir wissen es nicht. Sie wollten zu ihm bringen, warum? Denn sie wussten, er kann ihn gesund machen. Ist das Glaube? Schon eigentlich, oder? Aber wisst ihr, dass das ein menschlicher Glaube ist? Das ist ein menschlicher Glaube. Wenn ihr krank seid, wir fahren nachher unsere Schwägerin besuchen im Krankenhaus und ich habe große Hoffnung darauf, dass ihr da geholfen wird. Wenn ihr krank seid und in ein Krankenhaus geht, kennt ihr den Arzt oder die Arzthelferin persönlich? Wisst ihr, wie sie zu Hause mit ihren Kindern oder mit dem Mann oder Frau umgehen? Mit Finanzen, wie sie, ob sie vertrauenswürdig sind oder nicht, ob sie gute Motive haben oder nicht. Aber wir lassen uns von denen die Narkose geben, wir lassen uns von denen operieren. Warum? Weil wir glauben, dass im Krankenhäuser man das tut. Ich weiß, dass einige diesen Glauben schon verloren haben, aber das tut man, oder? Wir vertrauen Menschen, weil wir von denen das wissen, dass sie das tun. Wir wissen, da wird operiert und dann wird, damit den Menschen geholfen wird. Wir fahren an die Ampel und mit Glauben fahren wir durch die grüne Ampel, weil wir an die Ordnung und die Straßenverkehrsordnung glauben, dass der andere anhält. Dass das nicht immer der Fall ist, das wissen wir auch. Aber deswegen bleiben wir nicht stehen, gell? Wir fahren. Wir glauben. Wir glauben in vielen Dingen. Und wir müssen in vielen Dingen einfach glauben, weil die Dinge so sind, wie sie sind. Weil sie dazu da sind, dass sie so funktionieren. Und ich sage, es bedarf viel menschlichen Glauben, überhaupt zu leben und zu überleben. Wir müssen viel glauben. Und auch wenn der Mensch sich als Atheist bezeichnet, manchmal muss er mehr glauben, als wenn er an Gott glaubt, wenn er nicht an Gott glaubt. Aber der Punkt ist nicht der. Der Punkt ist, es gibt Ein Glaube, der in natürliche Prozesse und natürliche Dinge, die man sieht und erlebt, und man schenkt dem Glauben und sagt, schau mal, der Aussätzige wurde gesund. Da hat das Fieber der Schwiegermutter verlassen und da sind viele Dämonen ausgefahren. Ja, der kann uns helfen. Und da liegt der Gelähmte und sagt, ja, lass uns da hingehen. Ich kann nicht, könnt ihr mich bitte tragen? Und sie müssen wohl viel von ihm gehalten haben, von Jesus, weil sie haben sich echt die Mühe gemacht. Ich will da jetzt nicht so viel Zeit darauf verwenden, wie sie wohl das Dach aufgedeckt haben. Das ist natürlich ein anderes Dach, wie wir es heute haben. Ein Flachdach, auf dem man auch dann sich ausgeruht hat oder gebetet hat oder gegessen hat oder wie auch immer gebadet hat. Balken und zwischen Balken viele Äste und dann mit Lehm verklebt und abgedeckt. Es ist nicht so ein großer Act, dieses Dach aufzudecken, ein Loch zu machen und jemand etwas drunter zu lassen. Das ist etwas anders wie heutige Dächer. Natürlich aber bedarf es schon einiger Aufwand. Abgesehen davon könnt ihr euch vorstellen, Jesus predigt. Und jetzt in diesem Moment bricht hier irgendwas zusammen. Es fällt etwas auf eure Köpfe zu fallen, weil das geschah definitiv. Ja, Lehm und Dreck. Und da saß übrigens, gleich wie wir sehen, die Elite Jerusalems da noch dabei und so. Und Jesus, das ist eine unangenehme Ablenkung. Wir tun es so schwer, wenn die guten Kinder schreien und all das und denken, das ist nichts gegen die Ablenkung, die da geschah. So, ich könnte mir vorstellen, man macht sich viel Mühe und man überlegt sich, wie baue ich die Predigt auf und wie kommuniziere ich die Wahrheit, und wahrscheinlich gerade so bei dem Besten und inhaltlich auf einmal eine Unterbrechung. Man hat gerade die Aufmerksamkeit gewonnen, hier geht ein Kind vorbei und alle gucken dahin, dann war es das mit der Aufmerksamkeit. Also das ist keine angenehme Situation für Jesus, scheint's. Aber Jesus wusste, was da passiert. Hier geschah etwas, was geschehen musste. Hier geschah, was geschehen musste. Jesus, also sie nehmen sich viel Mühe auf. Das Haus hatte von außen eine Treppe. Sie haben wohl gemerkt, sie kommen durch die Volksmenge nicht durch. Nicht mal durch die Tür durch. Es gab keine Gelegenheit, diesen armen Kerl da durchzubringen. Und sie überlegen sich, sie horchen das Dach ab, weil sie mussten ja genau wissen, wo an welcher Stelle er war. Sie haben ihn direkt vor die Füße gelassen. Also die haben sich echt viel Mühe gegeben. Die haben kein so Röntgengerät gehabt oder so eine Kamera. Genau hinhören, oh, da ist die Predigt, da ist das Wort. Und dann, bum, bum, bum. Und bei mir selbst, das ist jetzt nicht entscheidend, aber denke ich, was, da sitzt der Petrus mittendrin und denkt, Mann, mein Dach. Mein Haus. Also sie nehmen sich viel Mühe. Das Interessante ist, die stehen gar nicht im Mittelpunkt. In dieser Geschichte geht es gar nicht um die... Nur Markus erwähnt, dass es übrigens vier waren. Andere Evangelisten erwähnen es gar nicht. Das zeugt einfach von einem genauen Bericht, weil hier ein Augenzeuge da ist. Petrus hat sich genau die vier gemerkt. Wer von den vier waren? Sie mussten also wieder aufs Dach und das Ganze wieder reparieren wahrscheinlich. Na, wo sie vier waren. Ich weiß genau, vier. Ja, ein genauer Bericht. Es ist aber verwundert, das heißt, und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu ihnen, dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Er sieht ihren Glauben und wem vergibt er die Sünden? Euch sind die Sünden vergeben. Ihr habt gerade einen großen Beweis gebracht, dass ihr gläubig seid, dass ihr an mich glaubt. Wem vergibt Jesus die Sünden? Den vier? Nee, das ist aber fies, gell? Die machen sich die Mühe, die beweisen ihren Glauben durch viel Aktivität, durch viel Mühe. Für uns würden wir sagen, da sind wahre Gläubige, guck mal, wie viel Action sie machen. Guck mal, was sie alles auf die Beine stellen. Sie lassen, nichts kann denen im Weg stehen. Kein Hindernis ist zu schwer, um Menschen für Jesus zu bringen. Machen viel Tamtaramtam. Nochmal, nicht, dass ich das falsch oder das schlecht reden möchte, dass ich die Mühe gemacht habe für ihren Freund oder Verwandten oder was auch immer. Aber der Punkt ist, ihre Sünden werden nicht vergeben. Warum? Weil Jesus etwas sieht. Als er ihren Glauben sah. Und für uns ist es sofort positiv, richtig? Er sieht den Glauben und der Glaube hat Werke zur Folge. Wahrer Glaube hat Werke zur Folge. Aber die Antwort, aber das, was jetzt geschieht, ist etwas anderes. Ich möchte euch noch ganz kurz Johannes 6 euch vorlesen. Wiederum eine Hand im Markus Evangelium. Jesus macht eine Speisung, Vermehrung von Brot und Fischen. Und wiederum eine Riesenmenge kommt zu ihm. Sie folgen ihm, über den See folgen sie ihm. Die laufen ihm hinterher. Und dann sagt Jesus Folgendes, Kapitel 6 im Johannes Evangelium, Vers 26. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Der Grund, warum ihr zu mir kommt, ist nicht, weil ihr die Zeichen verstanden habt, die ich tue. Ich habe gerade ein Zeichen getan und das hat eine Bedeutung. Ich will euch damit etwas zeigen. Ihr habt sie nicht verstanden. Ihr kommt nicht, weil ihr sagt, oh, das ist das lebendige Wort. Das ist die wahre Speise, sondern ihr kommt zu mir, weil ihr einfach satt geworden seid. Das ist der Grund. Euer Grund an mich zu glauben ist, weil ihr satt geworden seid, weil ihr etwas erfahren habt. Wie viel heilte Jesus? Wir gehen zurück zu Markus. Wie viel heilte Jesus? Wir haben vorhin gesehen, viele, mancherlei. Wie viel trieb er Dämonen aus? Menschen kamen zu ihm, weil sie glaubten, er kann ihnen helfen. Ich will es nochmal sagen, das ist nicht der rettende Glaube. Das rettet Menschen nicht. Aber oft wird das Evangelium genau so präsentiert. Jesus, der Wunderheiler. Jesus, der Wohltäter. Jesus, der all unsere Anliegen und Wehwehchen und Nöte stillt, damit wir ein glückliches Leben leben. Und deswegen fand ich so gut, dass Andreas zu Beginn diesen Psalm gelesen hat. Glücklich der Mensch, dem die Sünden vergeben ist. Da kommen wir jetzt zu der eigentlichen Bedeutung. Und könnt ihr euch vorstellen, sie nehmen sich absolut Mühe, sie nehmen sich viel auf sich, reißen dieses Dach auf mit all der Konsequenz, verklagt zu werden oder eben die Arbeit wieder zu verrichten, wieder zuzumachen. Und mit der Hoffnung auf das Gelähmten und jetzt wird er runtergelassen. Jesus schimpft nicht, er sagt nicht, ihr habt meine Predigt kaputt gemacht, sondern er guckt ihn an und er sieht den Glauben und dann sagt er, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Wie gern hätte ich die Reaktion von diesem Gelähmten gesehen. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, deswegen sind wir nicht hier. Wir sind wegen was ganz anderem hier. Da ist ein Gelähmter, er soll gehen. Jesus sagt, Kind, deine Sünden sind vergeben. Wie kann das Jesus sagen? Hat er Buße getan? Hat er gesagt, es tut mir leid, ich habe gesündigt? Wieso vergibt Jesus ihm Sünden? Hat er irgendetwas gesagt, damit er jetzt etwas deutlich macht? Wie kann Jesus jemand sagen, ich vergebe dir deine Sünden, obwohl er noch nicht mal nach unserem Verständnis Buße getan hat? Was hat Jesus gesagt am Anfang? Wir haben das gelesen im Markus-Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, oder? Hier lesen wir nichts, dass dieser Buße getan hat. Und Jesus sagt, deine Sünden sind vergeben. Warum? Wie kann er das tun? Was ist die Grundlage für Sündenvergeben? Das ist ein zerbrochener Geist. Das ist ein demütiges Herz. Ein Einsehen von Schuld und Sünde. Das ist die Grundlage zur Sündenvergebung. Als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu einem, Kind, deine Sünden sind vergeben. Wie nennt er ihn? Kind. Ich glaube, Matthäus schreibt Sohn. Jesus sieht das Herz. Er sieht mehrmals das Herz hier. Er sieht das Herz der Menge, er sieht das Herz der Freunde, die ihn bringen, der Vierer. Er sieht das Herz des Gelähmten und er wird gleich auch das Herz der Schriftgelehrten sehen. Wer ist der Kenner der Herzen? Gott allein. Er sieht nicht auf das Äußere, nach Samuel, richtig? Der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht das Herz an. Was muss Jesus bei diesem Gelähmten gesehen haben, dass er gesagt hat, Kind, darf ich so sagen, er hat sein Kind gesehen. Er hat seinen Sohn gesehen. Er hat das Herz gesehen eines gläubigen Menschen, eines zerbrochenen Menschen, eines gedemütigten Menschen, einer, der bereit ist, seine Sünden zu bekennen und darüber zu trauern. Lesen wir was davon? Nee. Aber Jesus sieht das. Jesus sieht das und sagt, Kind, deine Sünden sind vergeben. Dieser Ausdruck, Kind, das ist voller tiefer Liebe und Zuneigung. Du Kind, als Zachäus zum Glauben kommt und sie alle sich darüber wundern, sagen, das ist ein Sohn und ein Kind Abrahams. Und damit sagt, ein Kind des Glaubens. Mit der gleichen Bezeichnung spricht er zu diesem Gelähmten, das ist ein Kind, das ist mein Kind. Und warum ist Jesus gekommen? Um diesem Kind die Lähmung wegzunehmen? Die Priorität in seinem Dienst ist nicht, die Krankheiten wegzunehmen, sondern die eigentliche Krankheit, nämlich Sünde, die Sündenvergebung. Hier sehen wir die Priorität, hier sehen wir das eigentliche Übel, hier sehen wir das eigentliche Motiv, warum Jesus überhaupt in diese Welt gekommen ist. Und wir verstehen gleich, warum er Zeichen tat, warum er Menschen heilte. Nicht in erster Linie, und ich sage doch mal in erster Linie, nicht in erster Linie, nur weil er ihre äußerliche Not sah. In erster Linie tat er das, um zu zeigen, wer er ist, dass er der ist, der allein Sünden vergeben kann. Er allein. Lasst uns jetzt ein Stück weitergehen. Also dieser Gelähmte liegt da. Ich glaube persönlich, er hat sich gefreut. Denn er sagt Kind und sah wohl sein Verlangen. Er sah sein Herz und das eigentliche Verlangen. Er liegt da, hat die Sünden vergeben. Alle drumherum sind erstaunt, verärgert. Dann heißt Folgendes, Vers 6. Es saßen aber dort einige Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Er lästert. Lukas berichtet, dass aus ganz Galiläa, Judäa und Jerusalem Schriftgelehrte und Pharisäer da drin saßen. Das kriegen wir bei Lukas, die kamen alle angereist. Als sie mitbekommen haben, Jesus geht zurück nach Kapernaum, kamen sie alle. Sie wollten unbedingt prüfen, Was hat das mit diesem auf sich? Und wie wollten sie prüfen? Sie waren die Schriftgelehrten. Sie wollten prüfen, ob er wirklich der ist, von dem er behauptet, aus welcher Kraft er das tut, mit welcher Vollmacht er das tut. Darf er das überhaupt? Ich sage, sie hatten viel Neid und viel Eifersucht in sich. Denn die ganze Menge lief ihm hinterher. Das hat ihm nicht gefallen. Das hat ihm nicht gefallen. Auf einmal sind sie nicht mehr diejenigen, zu denen man kam und nach Rat fragte, nach dem Verständnis der Schrift, sondern man ging zu ihm. Voller Neid, voller Eifersucht, voller Zorn und voller Hass saßen eine Menge. Ich kann mir vorstellen, sie durften durch die Menge durchlaufen. Sie durften auf den ersten Plätzen sitzen. Und das beanspruchten sich für sich. Sie standen nicht hinten irgendwo an der Tür und mussten von, was weiß ich, einen Vokal vielleicht noch lauschen. Sie saßen in der ersten Reihe. Das waren die Schriftgelehrten. Das waren die Kenner des Wortes Gottes. Das waren die, die in der Lage waren, das Leben und die Menschen aufgrund des Wortes Gottes zu prüfen und ihnen Gottes Willen zu erklären und sagen, was Gott von ihnen möchte. Wie kommt man in das Himmelreich? Sie waren die Experten dafür. Jetzt saßen sie da und lauschten, wie Jesus das Wort erklärt, wie Jesus ihn predigt. Und als er sagt, Kind, deine Sünden sind vergeben, trauen sie sich noch nicht mal laut. Dann heißt es, und in ihren Herzen sagen sie, er lästert. Warum? Der Grund ist, wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Haben die recht? Ja. Sie haben recht. Es gibt nur einen, der Sünden vergeben kann. Das ist Gott. Niemand anders darf Sünden vergeben. Du und ich dürfen niemals Sünden vergeben. Das macht nur Gott. Als David gesündigt hatte mit der Bathseba, was bekennt er in dem Psalm? Gegen dich allein habe ich gesündigt. Gegen dich allein. Jede Sünde, die wir tun, richtet sich gegen Gott. Wenn einer mir etwas Schlechtes, Hans, und ich nehme euch jetzt beide, Andreas, ja, Hans, du tust etwas, verletzt mich, keine Ahnung. Dann geht Andreas zu dir hin und sagt, Hans, ich vergebe dir. Ist alles okay, ist gut. Jetzt habe ich versucht zu schweben, gell? Gar nicht über. So, da würde ich sagen, hey Andreas, ist zwar nett von dir, aber hier, das ist die Geschichte. Ich muss ihm vergeben. Wieso vergibst du ihm, wobei er nicht gegen dich, sondern gegen mich gesündigt hat? Jede Sünde ist gegen Gott. Und es gibt nur einen, der Sünden vergibt, das ist Gott. Und die waren so fähig, das ist erstaunlich. Was für ein Verständnis der Schrift hatten sie? Eigentlich gigantisch. Sie kannten zumindest Jesaja 43. Schlag mal mit mir kurz auf. Also sie kannten Jesaja, zumindest oberflächlich. Jesaja 43. Gott spricht von Jakob und von Israel, dass sie ihm viel Mühe gemacht haben. Und mit allem, was sie gemacht haben, haben sie ihm viel, viel Mühe gemacht. Und dann kommt eine herrliche Aussage, ich lese ab Vers 24 in Jesaja 43. Du hast mir nicht für Geld Weizenrohr gekauft, noch mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich gesättigt. Vielmehr hast du mir Arbeit gemacht. Mit deinen Sünden hast du mich ermüdet, mit deinen Sünden. Das ist, was Gott sagt. Gott sagt, du hast mich ermüdet, Israel, mit deinen Sünden. Und dann kommt das Evangelium. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Das ist eine Wahnsinnsaussage. Ich bin es. Ich werde deine Sünden auslöschen und der Sünden nicht mehr gedenken. Und warum? Um euertwillen. Weil ihr so wert seid. Nein, um meinetwillen, weil ich es so will. Weil ich einen Ratschluss gefasst habe, weil ich einen Plan gefasst habe. Weil ich es will. Das ist doch gut, oder? Dass der Grund der Vergebung in Gott ist und nicht in uns. Aber wer sagt es? Es ist der Herr der Herrscharen. Es ist Gott, der sagt, ich vergebe Sünden. Das wussten sie, genau. Ich vergebe die Sünden. Freunde, jetzt ist es wichtig. Wenn sie recht haben und es nur einen gibt, der Sünden vergeben, Gott, und Jesus nicht Gott ist, dann lästert er. Und dann verdient er nach 3. Buch Mose den Tod. Steinigung. Jeder, der Gott lästert, verdient den Tod. Und darauf wollen sie hinaus. Jetzt haben sie etwas gefunden, wo sie es als Anklage nehmen können. Ab hier übrigens startet die ganze Konfrontation und der ganze Hass und das steigert sich bis zum Kreuz. Hier sehen wir die erste Konfrontation, wo sie nicht nur staunen darüber, was er tut, sondern wo sie es hassen, was er tut. Warum? Weil er sagt, ich vergebe Sünden. Und für die ist es klar, in dem Moment macht er sich zu Gott. Er sagt, ich vergebe nicht, ich vergebe im Namen Gottes die Sünden. Ich vergebe dir deine Sünden. Kind, mein Kind bist du. Und ich vergebe meinem Kind, weil ich will, weil das mein Ratschluss ist. Du bist mein Kind. Vor Grundlegung der Welt habe ich dich erkannt. Ich vergebe dir deine Sünden. Und die regen sich darüber auf, weil Jesus, sie wissen es ganz genau, hiermit sagte er, ich bin Gott. So gut kannten sie die Schrift. Aber wisst ihr, was sie nicht kannten? Schlag mit mir Jesaja, ein paar Kapitel vorher, das hätten sie auch wissen müssen. Jesaja 25. Einen kleinen Moment. 35, Entschuldigung. Ist nicht schlimm, gern für ein bisschen weiterblättern. Dann finden wir das. 35, ja, 35. Ich lese ab Vers 1. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land. Jauchzen werden die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und jauchzen, ja jauchzen und jubeln. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Also es wird beschrieben, ein dürres Land und Wüste, und dann auf einmal wird sie beschrieben als eine, die sich freut, weil etwas Herrliches passiert. Die blüht auf, etwas Herrliches kommt, Pracht kommt. Und jetzt, was ist die Herrlichkeit und welche Pracht kommt in diese Dürre und in dieses Land? Ich lese weiter, Vers 2. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. So, in einem dürren Land wird etwas Herrliches passieren. Die Pracht Gottes wird kommen. Gott wird kommen. Sie werden den Herrn der Herrlichkeit sehen, heißt das. Dann heißt Vers 3, stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Wer ist diese Herrlichkeit? Wer ist diese Pracht? Schaut hin, Gott ist da, sagt der Prophet. Gott ist da. Da, was Herrliches passiert unter euch. Gott ist da. Ihr schaut Gott. Wie geht das, gell? Gott ist da, und dann heißt es, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Das heißt, hier wird etwas über die Sünde ausgesprochen. Gott wird Rache für die Sünde nehmen. Und dann, er selbst kommt und wird euch retten. Die Herrlichkeit des Herrn wird da sein, wenn Gott die Sünde richten wird und die Seinen retten wird. Und wann wird das sein? Und jetzt guckt mal Vers 5. Wann wird die Herrlichkeit Gottes kommen? Wann wird Gott da sein im dürren Land? Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Wann wird das sein? Wann kommt die Herrlichkeit Gottes? Wann wird Gott da sein und man wird ihn schauen können? Wenn der Blinde sehen wird und der Stumme hören und der Lahme gehen. Jetzt geht man mit mir ins Matthäusevangelium und dann kurz Markus und dann ist Schluss für heute. Matthäus Evangelium, Kapitel 11 muss das sein. Johannes der Täufer zweifelt, ab Vers 2. Er zweifelt, dass Jesus diese kommende Herrlichkeit Gottes ist. Er zweifelt, dass er das ist. Und dann sagt Jesus Folgendes, Vers 4. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht, das Wort und die Tat. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und den Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glücklich ist, wer sich nicht daran an mir ärgert. Warum an mir ärgert? Wer sich nicht daran ärgert, dass ich bin die Herrlichkeit Gottes, dass ich Gott bin. Hier sitzen Schriftgelehrte, Markus 2. Hier sitzen Schriftgelehrte und sie wollen jetzt Jesus prüfen, was da geschieht. Sie wollen sehen, aus welcher Vollmacht er das tut. Und Jesus sagt, wisst ihr, wer ich bin? Ich bin Gott. Sie regen sich darüber auf. In 2 Minuten, 3, ich weiß nicht genau, wie viele das sind. Schaut mal, Jesus gibt ihnen genug Beweise, dass er es eigentlich ist. Der erste Beweis ist, haben sie das laut ausgesprochen? Nee. Und dann sagt Jesus, was überlegt ihr in euren Herzen? Und das ist der erste Beweis. Sie sagen, er lästert, er macht sich zu Gott. Und Jesus gibt in den ersten Beweis, wisst ihr, ich bin es. Ich kann eure Gedanken lesen. Ich weiß ganz genau, was ihr bei euch denkt. Und dann sagt er, was denkt ihr bei euch? Könnt ihr euch vorstellen, wie sie sich da überführt gefühlt haben? Ja, hab ich vielleicht laut ausgesprochen. Er ist der Kenner der Herzen. Und er stellt sie in dem Moment bloß, er sagt, ich weiß, was ihr denkt. Ihr denkt, ich läster? Ihr denkt, ich mache mich zu Gott und darf das eigentlich nicht? Ich bin ein Gotteslästerer? Ihr denkt, ich habe einen Anspruch, der nicht rechtfertigt ist? Ich sag euch, ich beweise euch, dass ich Gott bin. Und dann sagt er, was ist schwerer, ja? Und er zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass er bei sich selbst überlegten und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Freunde, was ist leichter? Darf ich mal so sagen, ist es beides leicht, gleich leicht oder gleich schwer? Weil es beim Sagen wäre. Was ist schwerer, grammatikalisch zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und geh? Je nachdem, was man für einen Sprachfehler hat, wird das eine und das andere schwerer sein. Aber hier geht es nicht um das Aussprechen, was ist leichter zu sagen. Hier geht es um die Beweiskraft. Was ist leichter oder schwerer zu überprüfen? Was ist schwerer zu überprüfen? Schwerer ist zu überprüfen, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist weit schwerer. Warum? Das kann man so nicht nachprüfen, oder? Aber leichter ist nachzuprüfen, zu sagen, steh auf und geh. Weil dann kann jetzt alle sehen und sagen, ja, geht er oder nicht? Was ist schwerer zu tun? Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh? Sünden zu vergeben. Wisst ihr warum? Weil das wird Jesus das Leben kosten. Er wird um diesen Dienst und um diese Aufgabe, Sünden zu vergeben, dass diesem Lahmen die Sünden vergeben, dafür wird er sein Leben lassen müssen. Er wird flehen und sagen, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es ist weit schwerer zu sagen, deine Sünden zu vergeben. Dazu muss man Gott sein und Gottes Sohn sein. Aber er ist der Schöpfer. Für uns ist es schwerer zu sagen, steh auf und geh. Für uns ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Für ihn ist es schwerer zu sagen, da sind Sünden zu vergeben, und leichter zu sagen, steh auf und geh. Warum? Weil er der Schöpfer ist. Und dann sagt er, und das ist der Schlüsselvers, Vers 10. Es geht nicht um die vier Freunde, die das Dach kaputt machen. Dieser Text sagt nicht, Mensch, oh, wir müssen Menschen zu Jesus bringen. Natürlich müssen wir das, aber das ist nicht die Botschaft dieses Textes. Hier geht es nicht um die vier Freunde. Die schneiden nochmal nichts gut ab, weil die kriegen nicht die Sünden vergeben. Hier geht es um Jesus, der allein die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Er sagt, damit, Vers 10, ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu diesem, ich sage dir, er befiehlt, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Damit ihr wisst, interessanterweise, nicht mal damit ihr glaubt, gell? Er spricht zu einer verstockten Nation. Er spricht zu denen, die sich anmaßen, ihn zu beurteilen, die eigentlich gar nicht ihn suchen. Sie lesen nicht die Schrift, um ihn zu finden, sondern um ihn zu verurteilen. Sie suchen nicht ihn. Sie kamen nicht in Scharen aus Jerusalem, Judäa, um von ihm zu lernen. Sie kamen, um ihn zu überführen. Die anderen kamen nicht in Scharen, um an ihn zu glauben, sondern um von ihm geheilt zu werden. Und Jesus sagt, wisst ihr was? Das Eigentliche ist und das Wichtigste ist, das eigentliche Problem ist, sind Sünden. Ich bin da, um die Sünden zu vergeben. Und die Zeichen, die ich tue, ist darum, tue ich sie, damit ihr wisst, dass ich die Vollmacht habe. Habt ihr nicht gelesen, Jesaja? Die sagen, du lästerst, du sagst Gott, Gott allein vergibt Sünden. Die wissen, was in Jesaja steht. Und er sagt, hättet ihr doch ein paar Verse vorher gelesen oder ein paar Kapitel vorher, dann wüsstet ihr wissen, der Gott, der die Sünden vergibt, ist der, der in Pracht kommen wird. Und was wird er tun, wenn er die Lahmen gehen macht? Und ich mache das jetzt vor euren Augen, damit ihr seht, dass ich das der bin, der aus Jesaja 35. Und er sagt, steh auf und geh. Könnt ihr euch dieses Bild vorstellen in der Apostelgeschichte, Kapitel 3, als Petrus das Gleiche das tut, sagt, Gold und Silber habe ich nicht, dann beschreibt sogar Lukas und als Arzt, wie auf einmal die Gelenke fest werden, die Muskeln, in einem Nu werden die Beine wiederhergestellt. Da geschieht ein Schöpfungsakt. Er steht auf und geht umher. Geht umher. Liebe Gemeinde, dieser Text, Vers 5 bis 10, wiederholt immer wieder, Sünden vergeben, Sünden vergeben, Sünden vergeben, Sünden vergeben. Jesus ist gekommen, um die Sünden zu vergeben. Das ist sein Dienst. dazu ist er in diese Welt gekommen. In der nächsten Abschnitt, im nächsten Predigt werden wir das sehen. Und guck, ich bin gekommen, nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Dazu ist er in diese Welt gekommen. Ich will aber darauf noch kurz, das kurz erwähnen, was sehr, sehr wichtig ist. Er allein kann Sünden vergeben. Damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen, das ist noch etwas, was ich hätte gerne machen wollen, der Sohn des Menschen Vollmacht hat. Wir haben gesehen, er hat Vollmacht in der Lehre, er hat Vollmacht über die Dämonen, er hat Vollmacht über die Krankheit. Jetzt sehen wir, wozu all diese Vollmacht da ist, was die eigentliche Vollmacht ist und was die höchste Konzentration der Vollmacht ist, Sünden zu vergeben. All die Vollmacht, der Vater im Himmel hat das Gericht dem Sohn gegeben. Niemand anderes vergibt Sünden als er allein. Wenn man ihn ablehnt, kommt man nicht zum Vater. Wenn man ihn ablehnt, gibt es keine Vergebung der Sünden. Außer von Jesus gibt es keine Vergebung der Sünden. Und man kann zu ihm kommen, um irgendeine Not befriedigt zu bekommen, um ein Anliegen zu haben. Man kann aus welchen Motiven zu ihm kommen. Aber das ist kein rettender Glaube. Rettender Glaube ist da, wo man erkennt, dass er die Vollmacht allein hat, Sünden zu vergeben. Warum? Wie? Für wen? Sagt Markus, liest weiter. So, hier bekommen wir die wichtigste Information, um das Markus-Evangelium weiter zu verstehen. Jesus sagt, ich allein habe die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Das ist die Lektion. Warum das so ist und für wen? Dazu lade ich euch dann in die nächsten Predigt mit hineinzukommen.